Aber wir müssen es dann wieder ausmachen.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung in dieser Ringvorlesung. Nächste Woche gibt es nichts. Das ist tatsächlich heute die letzte Veranstaltung. Ist ja auch die letzte Woche des Semesters bei uns. Wir hatten ursprünglich mal überlegt, ob es noch einen Nachholtermin gibt für einen Vortrag, der ja ausfallen musste. Aber das hat sich erübrigt aus verschiedenen Gründen. Ist Ihnen wahrscheinlich auch ganz recht so, dass wir haben ja schließlich auch in der allerersten Vorlesungswoche schon angefangen. Und wer weiß, vielleicht kann es eines Tages eine Fortsetzung geben. Was den Kanon, sagen wir mal, der großen Wissenschaftler anbelangt, haben wir erst die Oberfläche gekratzt. Da könnte man also jetzt noch sehr viel weitermachen, sehr lange weitermachen. Ich weiß, dass einige von Ihnen auf technische Anmerkungen neugierig sind. Also diejenigen von Ihnen, die hier einen Schein erwerben wollen, Credit Points für insbesondere sagen wir, Teilnahme an dieser Veranstaltung. Und Sie haben ja immer schon gelesen, da gibt es so eine ganz kleine Regel, die noch einzuhalten gilt. Jetzt sage ich also nochmal so klar ich kann, wie der weitere Verlauf aussieht. Also alle sind sozusagen eingeladen gewesen von Anfang an, uns zum Ende des Semesters nur einen kurzen Text, ich glaube, wir haben gesagt, so anderthalb, zwei Seiten, so etwas in der Art, zu geben, in dem Sie durchaus subjektive Eindrücke von dieser Ringvorlesung uns vermitteln. Um das nochmal ganz kurz zu klären, das habe ich auch schon öfter so gesagt, damit ist etwas mehr gemeint, als nur zu sagen, es war nett hier oder toll, dass Sie Schauspieler hatten, die mitgelesen haben, sondern Sie sollten sich schon auf, sagen wir mal, zwei bis drei spezifische Vorlesungen auch beziehen, also die Ihnen entweder besonders gut gefallen haben oder wo etwas besonders interessant war und so weiter. Also das ist es natürlich, was wir wissen wollen und diese Art von, das ist auch gemeint mit dem Wort Eindruck. Nun haben einige von Ihnen uns schon was gegeben. Wenn aus irgendeinem Grunde Sie sich jetzt da nicht wiederfinden in dieser Beschreibung, können Sie uns auch noch was anderes schicken. Wir nehmen Ihre Bemerkungen gerne an bis, sagen wir mal, Ende nächster Woche. Und wenn Sie die an eine dieser beiden E-Mail-Adressen schicken, dann ist das vollkommen ausreichend. Wenn Sie uns also bis Ende nächster Woche uns so ein kleines Paper schicken. Die Scheine selbst liegen dann ab dem 14. Februar im Institutssekretariat außen, können dort abgeholt werden. Wenn es wegen der Anzahl der vermissten oder verpassten Sitzungen irgendwelche Probleme geben sollte, dass Sie vielleicht zu häufig abwesend waren oder dergleichen, dann werden wir das individuell mit Ihnen aushandeln, da werden Sie von uns hören, das müssen wir jetzt nicht sozusagen im großen Plenum klären. Also so viel also nur nochmal zu den Regeln, was die, sagen wir, den Abschluss dieser Sache anbelangt. Und ansonsten ziehe ich mich jetzt sozusagen für den Rest des Semesters zurück und übergebe an Astrid Schwarz, die heute unseren Vortragenden vorstellt und natürlich auch unseren Gast Art Weder und auch nachher die Moderation.
Ja, nochmal guten Abend auch von mir zu unserer letzten Veranstaltung heute. Ich freue mich ganz außerordentlich, heute hier Herrn Weder und Gregor Schiemann begrüßen zu dürfen, die uns Herrn Heisenberg heute näher bringen werden. Heisenberg ist aus verschiedenen Gründen eigentlich heute eine ganz ausgezeichnete Person, um auch vielleicht diese Ringvorlesung abzuschließen, weil er auch der Lehrer von Weizsäcker war, der in dieser Ringvorlesung auch schon sozusagen aufgetreten ist. Und es ist eigentlich auch eine sehr schöne Gelegenheit, dass Gregor Schiemann heute abschließend bei uns ist, weil für Gregor Schiemann ist Darmstadt natürlich ein ganz gewohntes Terrain eigentlich. Ich habe vorhin gelernt, dass das eigentlich der Ort ist, an dem er am längsten bisher in seiner akademischen Karriere zugebracht hat und das war in den 90er Jahren. Das ist vielleicht nicht mehr für alle von Ihnen so unmittelbar zugänglich und er hat zu der Zeit vor allem eben mit Gernot Böhme zusammengearbeitet, der uns wiederum Herrn Weizsäcker vorgeführt hat. Also Sie sehen, dass es hier allerlei Querbezüge gibt. Gregor Schiemann hat eine Professur für Wissenschaftsphilosophie und ich glaube Geschichte auch der Wissenschaften in Wuppertal Tja, wie es der Zufall will, ist auch tatsächlich einer seiner Arbeitsschwerpunkte Werner Heisenberg. Und es trifft sich noch einmal besser damit, dass er dieses Jahr, 2008, auch ein Buch rausgeben wird über Werner Heisenberg. Und zwar in der Beck'schen Reihe, also wenn Sie sich jetzt anregen lassen von diesem Vortrag, können Sie das noch weiter vertiefen mit diesem Buch. Ja, wenn ich bitten darf.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wurde ja schon gesagt, dass ich mit Darmstadt einiges verbinde. Ich komme sozusagen aus dem Stall von Böhme, wie Böhme aus dem Stall von Weizsäcker kommt, der wiederum aus dem Stall von Heisenberg kommt. Und insofern kann ich ein bisschen eine Traditionslinie fortsetzen. Ich habe hier einen Vortrag vorbereitet, den ich mehr oder weniger ablesen werde, bis auf die Zitate von Heisenberg, die Sie dann verlesen werden. Werner Heisenberg ist einer der Schlüsselfiguren der Entstehung und Entwicklung der modernen Physik. 1925 gelang ihm mit der sogenannten Matrizenmechanik der Ansatz für die erste umfassende mathematische Theorie zur Berechnung atomphysikalischer Phänomene. Er schuf damit eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Beherrschung von Prozessen, ohne die die technische Zivilisation nicht denkbar wäre. Auf der Grundlage der Weiterentwicklung seiner Theorie konnte er 1927 mit der sogenannten Unbestimmtheitsrelation nachweisen, dass den atomphysikalischen Phänomenen Eigenschaften zukommen, für die es in den bisherigen Theorien der Physik keinen Vergleich gab. Dass die Welt des ganz Kleinen demnach von ganz anderen Gesetzen regiert zu sein scheint als die Welt der mittleren und größten Dimensionen, gehört seither zu den Erkenntnissen der Naturwissenschaft, die am nachhaltigsten auf den philosophischen Diskurs gewirkt haben. Für seine Begründung der Atomphysik erhielt er 1933 den Nobelpreis für Physik. In der Physik gelangen Heisenberg noch andere wegweisende Beiträge zur Theoriebildung. Darunter, das kann man ja hier an einer technischen Universität vielleicht ohne nähere Erklärung sagen, für die Theorie des Ferromagnetismus, die Formulierung der relativistischen Quantenfeldtheorie, das Neutron-Proton-Modell des Atomkerns, eine Theorie für die Berechnung der Streuung von Elementarteilchen, die sogenannte S-Matrix-Theorie, eine Theorie der Supraleitung und eine statistische Theorie der Turbulenz. Heisenberg beteiligte sich auch führend an der Gestaltung der Forschung seiner Disziplin, an der technischen Umsetzung von physikalischem Wissen sowie an wissenschaftspolitischen Auseinandersetzungen. Seine physikalischen Arbeiten entstanden in bewegten historischen Kontexten. Während des Dritten Reiches arbeitete er an den Forschungen zur Entwicklung einer deutschen Atombombe mit. Nach dem Krieg setzte er sich für die zivile Nutzung der Kernenergie sowie die Förderung der Hochenergieforschung ein. Er ist Mitbegründer des Europäischen Hochenergieforschungszentrums CERN. Er trug entscheidend zum Wiederaufbau der Forschung in Deutschland bei, war führender Repräsentant der Wissenschaft, eine moralische Autorität und eine Persönlichkeit des kulturellen Lebens. Heisenbergs Leben und Werk enthalten also zahlreiche Aspekte, die sich als Anknüpfungspunkte eignen, um ihn als handelnden und reflektierenden Naturforscher, wie es in dieser Reihe ja gewünscht ist, zur Sprache zu bringen. Während zu seiner Biografie, den historischen Entstehungskontexten seiner Arbeiten und ihren Wirkungen schon zahlreiche Publikationen vorliegen, ist aber sein Denken noch kaum zusammenhängend dargestellt worden. In meinem Vortrag möchte ich deshalb auf Verbindungen zwischen einiger seiner Hauptgedanken hinweisen und mit Zitaten aus seinen Schriften zur Sprache bringen. Heisenbergs Denken war, wie Sie sich vorstellen können, natürlich primär ein physikalisches Denken. Als theoretischer Physiker beschäftigte er sich mit der Entwicklung und der Kritik von Theorien seiner Disziplin. Er hat sich aber auch mit den Konsequenzen, die daraus für das Verständnis der Physik folgen, beschäftigt. Dass sein Denken bisher kaum systematisch untersucht wurde, hängt zum einen damit zusammen, dass es nur in einer wenig geschlossenen Form vorliegt. Es findet sich in zahlreichen, meist als Vorträge vorliegenden Texten. Teils erstreckt sich die Ausarbeitung einer Thematik über verschiedene Vorträge, teils variieren seine Vorträge ein Thema mit gewissen Änderungen. Zum anderen ist aber auch behauptet worden, Heisenberg sei gar kein Denker, sondern ein opportunistischer Taktierer. Differenzen, die sich zwischen den Inhalten einzelner Vorträge finden lassen, würden oft darauf zurückgehen, dass er bei verschiedenen Auditorien unterschiedliche Wirkungen erzielen wollte. Ich veranschlage die von praktischen Kontexten abhängigen Interpretationsmöglichkeiten deutlich geringer. Von seinen frühen Vorträgen aus den 30er Jahren bis zu seinen späten, aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, halten sich meines Erachtens die grundsätzlichen Elemente seines Denkens durch. Der thematische Mittelpunkt, die Entwicklung und Kritik von physikalischen Theorien, eignet sich nun allerdings nicht oder nur sehr wenig für einen philosophischen Vortrag, der kein naturwissenschaftliches Spezialwissen voraussetzen soll. Mein Vortrag wird deshalb die grenzüberschreitenden Elemente von Heisenbergs Denken ins Zentrum stellen. Sie gehen von den historischen und philosophischen Dimensionen der physikalischen Erkenntnis aus. Über die historische Tragweite seiner Begründung der Quantenmechanik war sich Heisenberg bald bewusst. Er sah sie in einem deutlichen Bruch zu den vorangehenden Theorien stehen. Er verallgemeinerte diese Ansicht dahingehend, dass die Wissenschaft überhaupt nur durch Revolutionen voranschreite. Er kann deshalb als Mitbegründer für die bis in die Gegenwart sehr einflussreiche Auffassung einer unstetigen Entwicklung der Erkenntnis, prominent durch Thomas S. Kuhn vertreten, gelten. Wissenschaftliche Revolutionen beschreibt Heisenberg dabei als einen paradoxen Prozess. Große Änderungen werden nämlich seiner Auffassung nach von denjenigen angestoßen, die am liebsten alles beim Alten lassen würden.
Am Anfang einer wissenschaftlichen Revolution steht immer ein sehr spezielles Problem, das im traditionellen Rahmen keine Lösung finden kann. Die Revolution wird herbeigeführt durch Forscher, die in der bisherigen Wissenschaft so wenig wie möglich ändern wollen. Gerade der Wunsch, so wenig wie möglich zu ändern, macht deutlich, dass es sich bei dem Neuen um einen Sachzwang handelt, dass die Änderung in der Denkstruktur von den Phänomenen, von der Natur selbst erzwungen wird, nicht von irgendwelchen menschlichen Autoritäten.
Mit dem Sachzwang, auf den Heisenberg hier die Änderung der Denkstruktur zurückführt, meint Resultate der experimentellen Forschung, die mit bisherigen Theorien nicht beschrieben werden können. Zu Recht hält Heisenberg die Entdeckung der experimentellen Methode für eine Errungenschaft der Neuzeit, die bis heute das überragende Kennzeichen der Naturwissenschaft geblieben ist, das Experiment. Und über die Naturforschung der beginnenden Neuzeit schreibt er:
Die Aufmerksamkeit richtet sich nicht so sehr auf die grundlegenden Gesetze, als vielmehr auf die Regelmäßigkeiten in den Einzelheiten. Die Naturwissenschaft wird sozusagen mit Beginn der Neuzeit vom anderen Ende her entwickelt, nicht von den allgemeinen Gesetzen, sondern von einzelnen Erscheinungsgruppen her. Diese Änderung der ganzen Betrachtungsweise hatte auch andere wichtige Folgen. Eine genaue Kenntnis der Einzelheiten kann für die Praxis nützlich sein. Die technischen Anwendungen der modernen Naturwissenschaften beginnen mit der Kenntnis der Einzelheiten.
Das ist ein sehr bemerkenswertes Zitat, denn Heisenberg benennt hier ganz klar die mit Beginn der experimentellen Wissenschaft einsetzenden pragmatischen Tendenzen, die sich eben um die Einzelheiten kümmern und nicht an der Formulierung der allgemeinen Gesetze so sehr interessiert sind. So klar er aber diese pragmatische Tendenz benennt, so wenig macht er, sich eine entsprechende Wissenschaftsauffassung zu eigen. Der Pragmatismus werde nicht der bleibenden Geltung bewährter physikalischer Theorien und dem inneren Zusammenhang der Naturerscheinungen gerecht. In seinen autobiografischen Aufzeichnungen, der Teil und das Ganze, kommt der Kritik am Pragmatismus ein zentraler Stellenwert zu. Gegen den Pragmatismus entwickelt er seine sogenannte Konzeption der abgeschlossenen Theorien. In dieser Konzeption sind die bewährten Theorien der Physik in ihren jeweiligen Geltungsbereichen unveränderlich gültig, wie etwa die klassische Mechanik Newtons.
Sofern man irgendwelche Erscheinungen mit den Begriffen der Newtonschen Physik beschreiben kann, so gelten auch die Newtonschen Gesetze mit aller Strenge, und daran wird sich auch in den nächsten 100.000 Jahren nichts geändert haben. Präziser müsste ich sagen, mit dem Grad der Genauigkeit, mit dem sich die Erscheinungen mit den Newtonschen Begriffen beschreiben lassen, gelten auch die Newtonschen Gesetze. Darin besteht eben der immer noch gültige Absolutheitsanspruch der Newtonschen Physik, dass sie in ihrem Anwendungsbereich nicht durch kleine Änderungen verbessert werden kann, dass sie hier längst ihre endgültige Form gefunden hat.
Die bewährten Theorien der Physik unterscheiden sich nach Heisenberg voneinander in ihren Grundbegriffen. Nach Heisenberg sind solche Grundbegriffe wie etwa Energie, Kraft, Masse, Zeit und so weiter nicht ineinander ohne weiteres überführbar. Dies ist der Grund, warum die Begriffe einer neuen Theorie nur durch eine Revolution hervorgebracht werden können. Die Konzeption der abgeschlossenen Theorien führt damit zunächst zu einer pluralistischen Sichtweise der Erkenntnis.
Das Gebäude der exakten Naturwissenschaft kann also kaum eine zusammenhängende Einheit werden, so dass man von einem Punkt in ihm einfach durch die Verfolgung des vorgeschriebenen Weges in alle anderen Räume des Gebäudes kommen kann. Vielmehr besteht es aus einzelnen Teilen, von denen jeder, obwohl er zu den anderen in den mannigfachsten Beziehungen steht, doch eine in sich abgeschlossene Einheit darstellt.
Heisenberg misst der Vielfalt der physikalischen Erkenntnis eine konstitutive Bedeutung für die Welterkenntnis zu. Er scheint sie nicht für nur einen vorübergehenden, sondern für einen dauerhaften Zustand des Naturwissens zu halten. Doch dies ist nur eine Seite seines Denkens. Zum anderen glaubt er nämlich an die Möglichkeit einer einheitlichen physikalischen Theorie, aus der alle bisherigen physikalischen Theorien als Grenzfälle hervorgehen. Eine solche umfassende Theorie würde die physikalische Darstellungsvielfalt reduzieren und vielleicht sogar gänzlich aufheben. Sie könnte auch auf biologische Phänomene anwendbar sein und hätte in der Naturwissenschaft überhaupt eine vereinheitlichende Wirkung. Ich möchte auf diese beiden unterschiedlichen, aber nicht notwendig unvereinbaren Seiten seines Denkens, also zum einen die Vielfalt der Erkenntnis und auf der anderen Seite das Hoffen auf eine einheitliche Theorie, im Folgenden nacheinander eingehen und sie dann im Zusammenhang diskutieren. Kommen wir also zur ersten Seite. Heisenberg war von der Pluralität der physikalischen Theorien so beeindruckt, dass er sie zu einem wissenschaftlichen Weltbild verallgemeinerte. Er entwarf dieses Weltbild in einem Manuskript, das nach seinem Tod unter dem Titel »Die Ordnung der Wirklichkeit« veröffentlicht worden ist. In diesem Text entwickelt er eine die gesamte Wirklichkeit umfassende Struktur, die durch eine Polarität von Objektivität und Subjektivität gekennzeichnet ist.
Bei einem objektiven Sachverhalt wird vorausgesetzt, dass sich der betreffende Sachverhalt soweit von uns und von seiner Darstellung ablösen lasse, dass er eben zum reinen Objekt gemacht werden kann. Es gibt nun aber weite Bereiche der Wirklichkeit, die sich gar nicht in diesem Sinne objektivieren, das heißt von dem unserer Betrachtungsweise zugrunde liegenden Erkenntnisverfahren ablösen lassen. Mit dem Wort subjektiv soll dabei nur angedeutet werden, dass es bei einer vollständigen Beschreibung der Zusammenhänge eines Bereiches vielleicht nicht möglich ist, davon abzusehen, dass wir selbst in die Zusammenhänge verwoben sind.
Der Inbegriff der objektiven Erkenntnis ist nach Heisenberg die Physik. Inbegriff der subjektiven Erkenntnis ist für Heisenberg der religiöse Glaube.
In der Religion wird von vornherein darauf verzichtet, den Worten einen wissenschaftlich scharf bestimmten Sinn zu geben, damit dieser Sinn erst jeweils zutage treten kann, in dem Maß, in dem der Einzelne im Lauf seines Lebens und die Menschheit im Laufe der Jahrhunderte Zusammenhänge verstehen lernen.
Objektive und subjektive Erkenntnis stehen sich als alternative, gleichberechtigte, sich teilweise ergänzende Sichtweisen gegenüber. Sie bilden die extremen Pole der Weltbetrachtung oder, was bei Heisenberg das Gleiche ist, der Wirklichkeit. Zwischen ihnen liegen deutlich voneinander abgegrenzte Schichten, in denen Objektivität und Subjektivität in unterschiedlichem Verhältnis zueinander stehen. Den Ansatz zur Gliederung des Schichtenaufbaus übernimmt Heisenberg aus einer Bemerkung von Goethe in den Nachträgen zu dessen Farbenlehre und kommt schließlich zu folgender Gliederung der Wirklichkeit, die ich mir hier einmal als kleine Tabelle zusammengestellt habe. Kann man das erkennen? Hinten? Ja, also etwas schärfer und Also man sieht hier auf der linken Seite Heisenbergs Bezeichnungen dieser Wirklichkeitsgliederung, also seiner Verallgemeinerung des Pluralismus, den er von Goethe übernimmt. Hier auf der rechten Seite sind die Bezeichnungen von Goethe. Und da sehen Sie, es fängt also beim objektiven Pol an. Das Objektivste ist die klassische Physik. Das ist nach Heisenberg derjenige Bereich der Physik, der in seiner Weltbeschreibung vom Zustand des Beobachters absehen kann. Also es ist zum Beispiel bei der Berechnung der Statik eines Hauses völlig egal, wer die Berechnung vornimmt. Dann kommt die Chemie, das organische Leben, das heißt die Biologie, das Bewusstsein und dann Symbol und Gestalt, das sind hauptsächlich sprachliche Ausdrucksformen und die Ausdrucksformen der Kunst und schließlich das, was er die schöpferischen Kräfte nennt und da kann er auch etwas die Bezeichnung von Goethe übernehmen, da fällt also das Religiöse, aber das auch seiner Meinung nach Geniale drunter und dann ist er ganz am subjektiven Pol. Das heißt also an denjenigen Wirklichkeitsbereichen, die nicht vom Subjekt, das die Wirklichkeit beschreibt, absehen können, beziehungsweise ganz und gar von dem Subjekt geprägt sind. Natürlich denkt er aber auch etwas an sich selber und schreibt das zwar nicht so ausdrücklich, aber es gibt sicher nach Heisenberg geniale Physiker, die neue Theorien einfallen. Und das ist natürlich nicht unabhängig von der Person, sondern stark subjektiv abhängig. Wobei Subjektivität bei Heisenberg nicht so verstanden ist, dass es Individualität ist. Also dass sie gewissermaßen aus ihrer Einzigartigkeit allein heraus schöpferisch sind, sondern sie sind eher Medium für Kräfte, die in ihrer Person wirksam sind. So kann man sich auch erklären, dass hier das Religiöse so nah bei dem Ethischen steht. Also, nochmal zusammengefasst, die Wirklichkeit gliedert sich in diese verschiedenen Schichten auf, die zwischen denen keine einfachen Übergänge möglich sind, also wie bei den Theorien der Physik. Der Übergang von einer Ebene zur anderen erfordert, wie das Heisenberg sagt, einen Sprung. Und dann ist diese Darstellung auch selbst perspektivenabhängig. Es ist nämlich die Darstellung der Wirklichkeit vom objektiven Pol ausgehend, das heißt von der Wissenschaft ausgehend. Eine Darstellung vom subjektiven Pol, die würde anders aussehen. Ich könnte vielleicht noch ein Beispiel sagen, wie sich hier Subjektivität und Objektivität in den verschiedenen Schichten mischt. Also ich sagte ja schon, klassische Physik ist diejenige Theorie, die von dem Zustand des Beobachters absehen kann. Und dann kommt da als nächstes die Chemie. Zwischen Chemie und Physik, hier steht noch die Bezeichnung physisch von Goethe, fällt auch die Wärmelehre. Und da ist für Heisenberg der Begriff der Temperatur der erste Begriff der Physik, in die Subjektivität eingeht. Weil nämlich, er denkt dort an die statistische Definition der Natur, der Temperatur, weil dieser Begriff der Temperatur eine bestimmte Position des Beobachters voraussetzt, nämlich die Unfähigkeit, die genauen Positionen der Atome zu berechnen, das Voraussetzung der Statistik. Und da geht eben dieses Moment der Beobachtungszustandes ein, sodass hier also ein erstes subjektives Element eingeht. Der nächste Schritt wäre dann die Quantenmechanik, wo nicht mehr nur eine solche Annahme, sondern ein viel generelleres Prinzip des Zufalls konstitutiv für die Beschreibung der Natur ist und so weiter. Ich wollte das jetzt nur einmal kurz erläutern und zeigen, wie er hier die Vielfalt, die er unter den physikalischen Theorien findet, auf eine ganze Weltauffassung überträgt. Und eine wichtige Folgerung dieser Weltauffassung ist, dass die unterschiedlichen Schichten jeweils nur noch eine begrenzte Geltung haben. Sie sind nur noch zuständig für einen Ausschnitt der Wirklichkeit und können nicht mehr eine absolute, uneingeschränkte Gültigkeit beanspruchen. Und dazu haben wir das nächste Zitat.
Für uns ist der gesetzmäßige Ablauf in Raum und Zeit nicht mehr das feste Skelett der Welt, sondern eher nur ein Zusammenhang unter anderen, der durch die Art, wie wir ihn untersuchen, durch die Fragen, die wir an die Natur richten, aus dem Gewebe von Zusammenhängen herausgelöst wird, das wir die Welt nennen. Diese Auffassung ist herbeigeführt worden durch die im Fortschreiten der Naturwissenschaft gewonnene Einsicht in Gesetzmäßigkeiten, die sich nicht mehr einfach auf Abläufe in Raum und Zeit zurückführen lassen. Damit wird von Neuem die Aufgabe gestellt, die verschiedenen Zusammenhänge oder Bereiche der Wirklichkeit zu ordnen, zu verstehen und in ihrem gegenseitigen Verhältnis zu bestimmen. Sie in Beziehung zu setzen, zur Einteilung in eine objektive und eine subjektive Welt. Sie gegeneinander abzugrenzen und einzusehen, wie sie durcheinander bedingt sind.
Die Diskussion dieser Ordnungsstruktur verbindet sich bei Heisenberg mit der Vermutung in einer welthistorischen, seltenen Situation fundamentaler Veränderungen zu leben. Es gibt nicht nur zu einer Zeit unterschiedliche Schichten und Sichtweisen der Welt, sondern der Zusammenhang dieser Sichtweisen ist selbst einem Wandel unterworfen. Die Revolution der modernen Physik versteht Heisenberg als Ausdruck eines allgemeinen, auch das Ereignis des Zweiten Weltkrieges einbeziehenden Epochenbruches.
Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass auch in unserer Zeit eine tiefgehende Änderung der Wirklichkeit sich vorbereite. Die stürmischen und fruchtbaren Jahre nach dem letzten Weltkrieg haben die ersten Wellen einer neuen geistigen Luft in unsere nur scheinbar sichere Welt geweht. Und niemand weiß, was nach den jetzt beginnenden Kriegen für die Menschen wirklich sein wird.
Heisenberg überträgt die diskontinuierliche Entwicklung der Physikgeschichte auf die Weltgeschichte. In späteren Jahren nimmt er den Gedanken wieder auf. Diesmal steht nicht die Umwälzung der physikalischen Erkenntnis, sondern die globale Ausbreitung der Technik im Zentrum. Heisenberg macht dabei auf die hohe Geschwindigkeit der aktuellen Technisierung aufmerksam, durch die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für die Menschheit neue Lebensbedingungen entstanden seien. Diese durch die Allgegenwart der Technik gekennzeichnete Situation ordnet er den Verschiebungen in den Fundamenten unseres Daseins zu, die schon in Ordnung der Wirklichkeit im Zentrum standen. In seinem berühmten Vortrag »Das Naturbild der heutigen Physik« von 1953 sucht er sie als Wendung zur ausschließlichen Selbstbegegnung des Menschen zu beschreiben.
Wenn man versucht, von der Situation in der modernen Naturwissenschaft ausgehend sich zu den in Bewegung geratenen Fundamenten vorzutasten, so hat man den Eindruck, dass zum ersten Mal im Laufe der Geschichte der Mensch auf dieser Erde nur noch sich selbst gegenübersteht, dass er keine anderen Partner oder Gegner mehr findet.
In technischen Innovationen und ihrer Ausbreitung sieht Heisenberg die eigentlichen Triebkräfte für den gegenwärtigen historischen Wandlungsprozess, den er mit der Transformation vom Mittelalter zur Neuzeit vergleicht. Neben der Allgegenwart der Technik nennt er zwei weitere Phänomene der ausschließlich gewordenen Selbstbegegnung des Menschen. Die eine Erscheinungsweise ist ebenfalls ontologischer Natur und bezieht die aus dem Anstieg der Weltbevölkerung folgende immer dichtere Besiedlung der Erde mit ein.
Früher war der Mensch durch wilde Tiere, durch Krankheiten, Hunger und Kälte bedroht. Und in diesem Streit bedeutete jede Ausweitung der Technik eine Stärkung der Stellung des Menschen, also ein Fortschritt. In unserer Zeit, in der die Erde immer stärker besiedelt wird, kommt die Einschränkung der Lebensmöglichkeit und damit die Bedrohung in erster Linie von den anderen Menschen, die auch ihr Recht auf die Güter der Erde geltend machen.
Die dritte Erscheinungsweise der Selbstbegegnung des Menschen bezieht sich auf die Atomphysik. Den atomphysikalischen Gegenständen kommen nach der von Heisenberg vertretenen Interpretation der Quantenmechanik Eigenschaften zu, die nicht unabhängig von den experimentellen Verfahren ihrer Beobachtung sind. Die atomphysikalischen Theorien beziehen sich auf den Umgang des Menschen mit der Natur und nicht auf eine an sich seiende Natur. Auch in der atomphysikalischen Erkenntnis stehe der Mensch nur noch sich selbst gegenüber.
Am schärfsten aber tritt uns diese neue Situation in der modernen Naturwissenschaft vor Augen, in der sich herausstellt, dass wir die Bausteine der Materie, die ursprünglich als die letzte Realität gedacht waren, überhaupt nicht mehr an sich betrachten können, dass sie sich irgendeiner objektiven Festlegung in Raum und Zeit entziehen. Und dass wir im Grunde immer nur unsere Kenntnis dieser Teilchen zum Gegenstand der Wissenschaft machen können. Auch in der Naturwissenschaft ist also der Gegenstand der Forschung nicht mehr die Natur an sich, sondern die der menschlichen Fragestellung ausgesetzte Natur, und insofern begegnet sich der Mensch auch hier wieder sich selbst.
Die Welt besteht aus unterschiedlichen Wirklichkeiten und wandelt sich durch epochale Revolutionen. Dies ist die eine Seite von Heisenbergs Denken. Die andere setzt an den verbindenden Elementen zwischen den differenten Welten an. Heisenberg ist von der Existenz eines großen, umfassenden Zusammenhangs, einer einzigen Ordnung aller Phänomene überzeugt. Um die Realität einer solchen, weit über die Physik hinausreichenden Struktur zu begründen, beruft er sich auf Platon.
Die ganz großen Zusammenhänge sind in der Natur von Anfang an vorhanden und nicht etwa von Menschen gemacht. Sie sind in den sich manifestierenden platonischen Ideen sichtbar und diese Ideen können, da sie von der dahinterliegenden Gesamtordnung Kunde geben, vielleicht auch von anderen Bereichen der menschlichen Psyche als nur von der Ratio aufgenommen werden, von Bereichen, die eben selbst wieder in unmittelbarer Beziehung zu jener Gesamtordnung stehen.
Ausdrücklich betont Heisenberg die Bedeutung von Platons Philosophie für die Entstehung und Entwicklung der mathematischen Naturwissenschaft. Als Empirist glaubt Heisenberg außerdem, dass sich die Richtigkeit der platonischen Philosophie zumindest partiell nicht metaphysisch, sondern experimentell erweisen lässt. Im Mittelpunkt steht hierbei Platons Materietheorie.
Ich glaube, die moderne Physik hat an dieser Stelle definitiv für Plato entschieden. Denn die kleinsten Einheiten der Materie sind tatsächlich Formen, Strukturen oder im Sinne Platos Ideen, über die man unzweideutig nur in der Sprache der Mathematik sprechen kann.
Nach Heisenberg ist die Entscheidung für Platon zugleich eine Entscheidung gegen Demokrits Atomtheorie. Demokrit gilt zusammen mit Leukipp bis heute als Begründer des Atomismus. In einigen Aussagen würden Demokrit und Platon der modernen Naturwissenschaft erstaunlich nahe kommen. So habe sich etwa die von ihnen vorausgesetzte Annahme eines elementaristischen Aufbaus der Materie bewahrheitet. Grundsätzliche Differenzen würden allerdings in den jeweiligen Auffassungen über die Natur der kleinsten Einheiten der Materie bestehen. Während Demokrits Atome materielle und ewig unveränderliche Teilchen seien, lasse Platon die fünf Elemente, aus denen er sich die Welt aufgebaut denkt, aus mathematischen Formen hervorgehen. Bei Platons Formen handelt es sich um Dreiecke, also zweidimensionale und damit nicht materielle Objekte, die mit Hilfe von Symmetrieüberlegungen zu Polyedern zusammengesetzt und den fünf Elementen zugeordnet werden. Auch durch die Umwandelbarkeit der Materieelemente und ihre symmetrische Struktur hebt sich die Auffassung Platons deutlich von der Demokrits ab. Erst das moderne Wissen über die Elementarteilchen habe, so ist Heisenberg überzeugt, diese abweichenden Merkmale empirisch bestätigt.
Die Elementarteilchen können tatsächlich ineinander umgewandelt werden. Die Elementarteilchen in Platons Dialog Timaios sind ja letzten Endes nicht Stoff, sondern mathematische Form. In der heutigen Quantentheorie können wir kaum daran zweifeln, dass die Elementarteilchen letzten Endes auch mathematische Formen sind, aber solche einer sehr viel komplizierteren und abstrakteren Art.
In den 60er Jahren beruft sich Heisenberg auch bei seiner Ablehnung des sogenannten Quarkmodells auf die vermeintliche Bestätigung der platonischen Materietheorie. Er stellt die Quarks, die im Standardmodell der heutigen Elementarteilchenphysik zusammen mit den Leptonen die Grundbausteine der Materie bilden, in die Tradition von Demokrits Atomismus. Die von ihm selbst dagegen favorisierte Materiegleichung, die nicht von einer endlichen Anzahl fundamentaler Bausteine, sondern von Symmetrieüberlegungen ausgeht, betrachtet er als Fortsetzung des platonischen Programms. In dieser zugespitzten Situation treten allerdings auch die Grenzen von seinem Platonismus hervor. Sein Diktum, am Anfang war die Symmetrie, vermag sich nur bedingt auf Platon zu stützen. In prinzipiellen Fragen der Umwandelbarkeit von Elementarteilchen oder des nichtmateriellen Charakters der mathematischen Strukturen unterscheidet sich seine Materiegleichung nicht vom Quarkmodell. Heisenberg beschränkt seinen Rekurs auf Platon, aber keineswegs auf die engeren Fragen der Philosophie der Physik. Für seine Wissenschaftstheorie ist auch Platons Dialog- und Sprachauffassung bedeutsam. wie bei Platon die Philosophie im Gespräch entsteht, so bei Heisenberg die Wissenschaft im Allgemeinen und die Physik im Besonderen aus Diskussionen. Damit möchte ich die Darstellung der beiden Seiten von Heisenbergs Denken abschließen. Dass sie in seinen Texten teilweise unverbunden nebeneinander stehen, werte ich als Ausdruck seiner Verstrickung in einen historischen Übergangsprozess in der Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnis. Heisenberg hat diesen Prozess wahrgenommen und ihn als epochalen Bruch zu beschreiben versucht, der durch grundlegende Veränderungen im Geltungsanspruch und durch umfassende technische Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnis charakterisiert ist. Wissenschaft hat ihren Anspruch auf ausschließlich gültige Erkenntnis verloren. Sie hat sich als eine Erkenntnis unter anderen möglichen zu bewähren und steht im Dienste der technischen Weltgestaltung. Heisenberg schwankt zwischen der Anerkennung dieser Situation als einer neuen Rahmenbedingung für die Entwicklung der Naturwissenschaft und der Überzeugung, dass es sich nur um eine vorübergehende Situation handelt, gleichsam um eine Irritation, die zukünftig überwunden werden kann. Zukünftig könnte die Einheit wieder größeres Gewicht gegenüber der Pluralität der Erkenntnis erhalten. Bei Heisenberg findet sich keine nähere Erläuterung dieser Möglichkeit. Würde eine umfassende neue Theorie die Vielfalt als eine unreduzierbare Struktur auffassen? Oder würde sich im Lichte einer solchen Theorie die Vielfalt als ein bloßes Oberflächenphänomen erweisen, dem keine eigenständige Existenz zukäme? Heisenbergs Begründung der Atomphysik hat einer pragmatischen Betrachtung der Wissenschaft selbst Bahn gebrochen. Mit der Quantenmechanik setzte die Physik ein Paradigma für eine bisher unbekannte Irrelevanz der Wahrheit ihrer Erkenntnis. Die Wahrheit der Quantenmechanik war für ihren Erfolg völlig unerheblich. Wissenschaftliche Theorien werden jenseits ihres Wahrheitsanspruches zu Mitteln der Technik. Heisenberg hat, wie ein großer Teil seiner Physikerkollegen, diese neue Funktion der Wissenschaft aber nur bedingt akzeptiert. Er ließ keinen Zweifel daran, dass wahre Aussagen über die Existenz von Entitäten wie Elektronen oder über strukturelle Beziehungen zwischen ihnen nicht mehr möglich seien. Aber er maß den damit verbundenen erkenntnistheoretischen Implikationen, die sich vor allem an die Unbestimmtheitsrelation anschlossen, größte Bedeutung zu. Der von Heisenberg repräsentierte Typ des vor allem an der Erkenntnis der Welt interessierten Grundlagenforschers hat an Überzeugungskraft eingebüßt. Im Zeuge ihrer zunehmenden Spezialisierung hat die Wissenschaft ihre noch im vergangenen Jahrhundert präsente Zuständigkeit für das Allgemeine und Grundsätzliche weiter verloren. Ihre fortschreitende Verstrickung in Anwendungskontexte hat ihren ehemals kaum einholbare Distanz zur Gesellschaft schrumpfen lassen. Dieser Wandel hat jedoch das verbreitete Bedürfnis an einem Weltverständnis, dass die verschiedenen wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Erkenntnisweisen aufeinander bezieht, eher nur Auftrieb gegeben. Heisenbergs Bemühen um eine solche Zusammenschau hat deshalb an Aktualität behalten. Vielen Dank.
Gratuliere.
Vielen Dank. Aus auf seine provokativen Seiten hatte, zumindest für mich. vielleicht überlegen Sie noch einen Augenblick.
Ja, du musst ja nicht mehr überlegen. Ne?
Ich muss eigentlich nicht mehr überlegen, nein, aber ich will mich auch nicht vorstellen. Ja.
Ich hatte am Anfang gesagt, er hätte an der
Ja.
Ich habe mich gewundert, dass Sie das so formulieren. War das bewusst so? Heisenberg hat eigentlich nie eine Atombombe gebaut. Ich glaube, er hat auch nie gewusst, wie sie funktioniert.
Na, also. Warum meinen Sie, dass er da nicht dran beteiligt war? Also ich habe geschrieben, ich gucke es mir selber an, während des Dritten Reiches arbeitete er an den Forschungen zur Entwicklung einer deutschen Atombombe mit.
Hat er einen Reaktor gebaut?
Also es ist so, um da in die Details zu gehen, ist Heisenberg dienstverpflichtet worden. Also er war gezwungen, bei diesen Arbeiten mitzumachen. Aber das erklärt nicht, dass wirklich auch unter seinen Kollegen kaum nachvollziehbare, rasante Tempo, mit der er einen umfassenden Bericht über die Möglichkeiten der deutschen Wissenschaft, diesen Sprengstoff militärisch oder zivil zu nutzen, verfasst hat. Und mit diesem Bericht ist er in eben kürzester Zeit die herausragende Person dieses gesamten Projektes geworden. Und die Wissenschaftler haben, also jetzt nicht nur Heisenberg, wirklich sich einige Anstrengungen unternommen bis 1942, die oberste Heeresleitung die finanzielle Unterstützung so weit zurückgefahren hat, dass an eine Realisierung nicht mehr zu denken war. Und deshalb weiß man nicht recht, wie es ausgegangen wäre, wenn sie mehr Geld gehabt hätten.
Herr Kankeleit, Sie wollen noch nachsetzen? Oder? Ich sehe dann so.
Es wird vielleicht zum Physiker.
Nein, nein, machen Sie nur. Wir sind auf alles gefasst.
Ich habe offenbar, ich habe das versucht zu studieren, die Farmhäuser-Gespräche
ja.
Geben ja ein bisschen Auskunft darüber, was er tatsächlich gewusst hat. Er war eigentlich nie imstande, eine schnelle Spaltbombe richtig abzuschätzen. Das konnte er auch gar nicht mit den damaligen Daten. Das Seltsame ist, dass in den Berichten auch von Historikern, das offenbar nie richtig eingeschätzt wird. Ich meine, das ist jetzt ein Thema, das abseits von Ihrem Vortrag, aber ich denke, dass es doch ein Thema ist, das eine gewisse Aufarbeitung betrifft.
Also da muss ich Ihnen sagen, dass die Historiker sich da doch schon sehr bemüht haben und auch mit einiger Kompetenz ans Werk gegangen sind. Und vor diesem Hintergrund erst ist es wirklich erstaunlich, wie wenig man bis heute weiß. Und Unbestimmtheit, so heißt ja diese Relation, ist, oder unbestimmt ist auch die Person Heisenberg in diesem Fall. Und nicht umsonst hat der englische Biograf David Cassidy, kann ich nur sehr empfehlen, die Biografie über Heisenberg, seine Biografie im Englischen Uncertainty genannt und das nicht nur auf dieses physikalische Prinzip bezogen. Ich meine, sicher hat Heisenberg in den Berechnungen Fehler gemacht. Und aus diesen könnte man ableiten, er hat das Physikalische nicht hinreichend verstanden. Andererseits sagen Zeugen, dass er mit einer großen Bestimmtheit zum Beispiel die Größe einer Atombombe zu beschreiben wusste. Und das eigentlich nur möglich ist, wenn man sich wirklich sehr gut auskennt. Und so bleibt das unsicher, wie seine Rolle gewesen ist. Es ist vermutlich zu spät, dass wir das noch genau rauskriegen.
Ja. Ja, vielleicht wechseln wir, oder ist, ja. Ist das noch zum historischen Zusammenhang, dann können wir, dann, ich glaube, das ist ein anderer
Punkt,
das kann ich mir vorstellen. Ja?
Ja. Du hast ja am Anfang gesagt, dass manche ihn für einen opportunistischen Taktierer gehalten haben.
Ja.
Das passt jetzt natürlich auch so ein bisschen in diesen Bericht, den Sie da geschrieben haben, womit er sich sozusagen ja. An die Spitze gesetzt hat. Inwieweit war das nur persönlicher Ehrgeiz, um sich selbst an die Spitze zu setzen? Weil ich nämlich jetzt vor einigen Jahren auch mal in einem Bericht über Heisenberg gelesen habe, dass sein Verhältnis zum Beispiel zu Erwin Schrödinger am Anfang sehr seltsam war. Heisenberg hat sich sehr lange dagegen gewehrt, zuzugeben, dass seine Theorie und Schrödingers Theorie eigentlich praktisch gleichwertig sind, obwohl ihm das eigentlich hätte auch klar sein müssen. Erst als Heisenberg eine Stelle als ordentlicher Professor in Leipzig, glaube ich, hatte, danach war ihm das eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Das wirft so ein bisschen so ein paar seltsame Lichter auf seine Charaktereigenschaften, die eben, wo eben auch dieser subjektive Pol, den Sie da eben hatten, vielleicht so ein bisschen auch in diese Richtung erklärbar wird. Als Ehrgeizling sozusagen.
Also er war...
Ne? Qualifikation, die er sicherlich zweifellos hatte.
Ja, er war sicher sehr ehrgeizig, also das sagen alle Biografen übereinstimmend. Also ist auch eine gewisse Anpassungsleistung in verschiedenen Situationen nachweisbar. Von daher kann man sich solche Ereignisse erklären. Aber die Inhalte lassen sich meiner Meinung nach eben da nicht allein drauf reduzieren. Also auch der Inhalt des Berichtes, der hat ja physikalischen Gehalt. Das muss man doch unabhängig davon beurteilen. Ja.
Also meine Frage bezieht sich auf Unsicherheiten und Zweideutigkeiten. Eigentlich sind es ja auch zwei Fragen. Das eine knüpft durchaus noch an das, was wir eben gehört haben. Das ist ja natürlich sehr spannend, ist auch im Rückblick, dass du zwar jetzt ihn als moralische Autorität bezeichnet hast, ich weiß nicht, ob in Anführungsstrichen oder nicht, aber das ist ja, glaube ich, auch für viele, speziell in Deutschland, aber das ist gerade auch in den USA bis heute noch ganz massive Angriffe auch auf seine Persönlichkeit gibt und man dort ihn sozusagen als alles andere sieht als eine moralische Autorität. Und hier ist, sozusagen, abgesehen aber doch immerhin von allem Ehrgeiz, finde ich bezeichnend und interessant an Heisenberg, dass er diesen speziellen Anspruch für sich eigentlich nie so behauptet hat, wie beispielsweise Karl Friedrich von Weizsäcker. Also die beiden ja sozusagen auch verstrickt waren in diesem Uranverein gemeinsam, dass sozusagen dieser Versuch, sich auch gerade nach dem Krieg in dieser Rolle einer moralischen Autorität, sozusagen auch eine Art moralische Oberhand wieder zu gewinnen, dass da Heisenberg sich vielleicht nicht so angestrengt hat. Aber das ist vielleicht gut, da müsstest du auch darauf antworten. Ich habe vielleicht noch eine zweite Frage, wenn ich darf. Die bezieht sich auf einen ganz anderen Aspekt, aber wo man vielleicht auch eine ähnliche Zweideutigkeit diagnostizieren kann. Wir wissen ja, sagen jeder, der sich in der Populärkultur so ein bisschen umschaut, der sieht ja, wie schnell diese unschärfe Relation und so weiter stilisiert wird, sozusagen als Eingang, sozusagen unmittelbarer Durchgang von der Physik in irgendeine Art von Mystik, in verschiedene Vorstellungen des Subjektivismus und so weiter und so fort. Andererseits hast du uns jetzt vorgeführt, dass Heisenberg uns diese Schicht der Wirklichkeit gibt, von einem objektiven Pol zum subjektiven Pol, wo man sich schon fragen kann, wie geht das eigentlich überhaupt noch, nachdem er die Quantenmechanik sozusagen so positioniert, dass sie ja eigentlich gar nicht mehr so, also sozusagen die Physik, die ja an dem objektiven Pol, die klassische Physik, orientiert war, die ist ja in gewisser Hinsicht doch verschwunden angesichts seiner sozusagen Reform auch an der Physik. Also das finde ich dann interessant, dass er selbst vielleicht in diesem Punkt nicht so weit gegangen ist. Er hat dann zwar davon gesprochen, wir begegnen uns in allem nur noch selbst und so weiter, aber gerade diese Aussage beispielsweise, wie verhält sie sich zu dieser Schichtung, die ja doch nahelegt, dass man sich auch noch ganz weit an den objektiven Pol eigentlich vorbewegen können müsste, statt sich überall nur selbst zu begegnen. Also da scheint mir eine große Spannung zu sein zwischen der Aussage, wir begegnen uns überall nur selbst, unter anderem, weil wir jetzt auch quantenmechanisch denken, unter anderem dadurch, dass wir in einer technisierten Welt leben. Das ist die eine Aussage und dann andererseits wird gesagt, es gibt ein objektiven Pol, ein subjektiven Pol, wir können uns dahin begeben oder wir können weiter dort sein.
Na gut, aber das ist natürlich auch eine Entscheidung zur Perspektivität, beziehungsweise man kann sich nicht für oder gegen Perspektive entscheiden, sondern nur für eine bestimmte Perspektive entscheiden. Insofern gesehen hat alles diesen subjektiven Charakter. Also wenn man Subjektivität so versteht. Und objektiv, dieses meint ja das Absehen von der Situation des Beobachters, ist eine Konstruktion, die nur in einem bestimmten Bereich möglich ist. Also es gibt keine objektive Welt in dem Sinne, sondern die Welt hat nur einen kleinen Ausschnitt, in dem wir gut verfahren, wenn wir von uns absehen und gleichsam so tun, als wäre es objektiv. Also, ich finde, das hat was. und sehe da nicht so einen Widerspruch drin. Dass, die erste Frage mit der moralischen Autorität, da muss ich dir etwas widersprechen. Heisenberg hat zwar diese zurückhaltende Art, sozusagen Tony Blair in der Physik, aber es ist doch so, dass er großen Wert darauf gelegt hat, nicht verstrickt gewesen zu sein. Und ein wichtiger Punkt dieser Haltung ist seine Bemerkung zu dem Buch von Jung, Heller als 1000 Sonnen, in dem behauptet wird, dass Heisenberg und andere den Bau der Atombombe verhindert hätten. Und dazu hat er ein Vorwort geschrieben, Heisenberg selber, also eine Widmung geschrieben, in dem er dieser Version wohlwollend gegenübersteht. Also das ist schon ziemlich deutliches Nachhelfen. Ja, da gibt es auch noch.
Vielleicht erstmal nochmal eine Bemerkung zu der moralischen Autorität. Vielleicht läuft ja im Moment schon, gerade im angloamerikanischen Raum, so ein bisschen in eine andere Richtung. Vor ein paar Jahren gab es dieses unglaublich populäre Stück Copenhagen. Das ganze Kurs, das sich mit dieser Begegnung zwischen Bohr und Heisenberg in Kopenhagen auseinandersetzt und das damit schließt, dass Bohr dann in dem Stück sagt, im Gegensatz zu vielen anderen ist durch Heisenberg nie jemand umgekommen. Also er ist nicht am Tod eines einzigen Menschen irgendwo schuldig. Aber worauf ich jetzt noch als Frage das anschließen wollte, das Stichwort Schrödinger ist ja auch schon gefallen, ist Heisenberg dann nur ein Repräsentant einer ganzen Generation von philosophierenden Physikern. Wie weit steht er im Kontext eigentlich zwischen anderen Philosophen, Physikern? Mit seiner Meinung, ist das seine eigene Hausmeinung oder ist die im Zusammenhang mit einer Diskussion entstanden oder ist die ist er möglicherweise gar nicht so originell, sondern auch hier etwas, das vielleicht andere schon vorhin gedacht haben?
Ja, das ist sehr schwer zu beurteilen. Es gibt ein auch sehr empfehlenswertes, allerdings nicht ins Deutsch übersetzte Buch von Mara Bella, Quantum Dialogue, in dem die Entstehung der Physik ja historisch rekonstruiert wird und ausgehend von der These, dass das nur möglich ist, indem laufend die Leute ihre Ergebnisse austauschen beziehungsweise sich versuchen, wechselseitig auszutricksen. Also eine komplizierte Diskurssituation. Und da sieht man, dass im Grunde genommen niemand originell ist. Ne? Jeder hat es vom anderen. Über Vorteilen und tauschen sich gegenseitig aus und stechen sich aus. Also es ist wirklich eine sehr komplizierte Situation. Ja. Bei der Matrizenmechanik, das ist ja neben Schrödingers Wellenmechanik wirklich ein bedeutender Anstoß. Da würde ich sagen, waren seine Kollegen selbst überrascht. Also das und einige haben das wirklich sofort realisiert. Das ist ein Durchbruch. Da ist also, das würde ich sagen, ist ein seltenes Moment der Innovation in diesem ganzen Dschungel von Informationen. Das muss man schon sagen. Bei der Unbestimmtheitsrelation ist es uneindeutiger. Es gibt Briefe an ihm, da steht das schon halb drin, von Pauli. Haben es auch schon formuliert. Das ist schwieriger auszumachen. Aber natürlich hat seine Formulierung wirklich eine riesen Wirkung gehabt und man hat sich auf ihn bezogen. Also das sind schon, das ist auch schon, würde ich schon als, auch als Innovation trotzdem bezeichnen. Und die Konzeption der abgeschlossenen Theorien, wüsste ich jetzt auch keinen Vorgänger so schnell zu nennen als vielmehr Nachfolger. Und ein bedeutender Nachfolger ist Thomas Kuhn, der sich selbst mit Heisenberg darüber auch sehr ausführlich unterhalten hat. Und da besteht gar kein Zweifel, dass das gewissermaßen ein Vorläufer ist.
Die Frage, die ich stellen wollte, knüpft vielleicht auch ein bisschen an die Frage des Vorgängers. Provoziert vielleicht noch ein bisschen mehr. Inwiefern ist denn das, was Sie jetzt sozusagen als auch philosophisch relevante Gedanken von Heisenberg vorgetragen haben, tatsächlich innovativ innerhalb der Philosophie? Also, dass wir verschiedene Wissensformen haben, das wir eigentlich schon seit Aristoteles Metaphysik, erstes Buch. Oder dass es eben auch so etwas wie verbindende Elemente geben muss, das erfährt man dann spätestens fünf, sechs Bücher später. Oder wir haben Großtheorien wie die von Spinoza, dass wir eben auf den Gesamtzusammenhang irgendwie abzielen. Das scheint ja die Hoffnung gewesen zu sein von Heisenberg, dass wir in der Pluralität der verschiedenen Weltzugänge dann dennoch sowas wie eine einheitliche, übergeordnete Theorie, Sie sprechen auch von der Gesamtordnung, wieder hinbekommen. Man könnte auch natürlich dann an Hegel denken, aber ehrlich gesagt, das, was Sie jetzt über Heisenberg vorgetragen haben, finde ich alles andere als originell und innovativ, wenn man sozusagen diese große philosophische, ja, oder die wenn man die Philosophiegeschichte im Hinterkopf hat, was geht darüber hinaus? Ich spreche jetzt nicht über seine physikalischen Errungenschaften, die sind unbezweifelbar innovativ und sehr, sehr fortschrittlich, aber sozusagen, wenn wir das jetzt wenn wir uns jetzt aus der philosophischen Perspektive fragen, was er uns denn zu sagen hat, auf der Grundlage dessen, was Sie jetzt vorgetragen haben, dann bin ich etwas enttäuscht.
Ja, aber das liegt mit daran, dass Ihr Maßstab wirklich sehr groß ist. Also wenn Sie schon sagen, dass wir seit Aristoteles wissen, dass es verschiedene Wissensformen gibt, dann ist das sehr generell formuliert. Aristoteles hat natürlich kein System dieser verschiedenen Wissensformen, sondern die stehen einfach bei ihm alle nebeneinander. Das ist bei, wenn man mal ausnahmsweise Heisenberg mit Aristoteles vergleicht, bei Heisenberg doch schon etwas fortgeschrittener, würde ich sagen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass das natürlich auch einen historischen Kontext hat, in dem wir selber noch stehen. Die Quantenmechanik und die Relativitätstheorien sind physikalische Theorien, die mit der gesamten vorangehenden Tradition in radikalster Weise brechen. Das ist eine Herausforderung, nicht nur für die Physiker, die haben das eher pragmatisch so gesehen und das bald weggesteckt, spätestens mit Heisenberg-Stellenantritt, war im Grunde genommen die Luft draußen, aber auch für das philosophische Denken. Wie bringt man diese verschiedenen theoretischen Konzepte und begrifflichen Voraussetzungen unter einen Hut? Bis heute ist es noch nicht gelungen. Es gibt weder eine einheitliche physikalische Theorie noch eine überzeugende Erklärung ihres Zusammenhangs. Und da hatte Heisenberg schon eine Idee mit diesen abgeschlossenen Theorien, dass wir gewissermaßen bereichsweise die Wirklichkeit erforschen und zu einem Abschluss kommen, theoretisch gesehen, und dann dazu übergehen, das habe ich jetzt nicht ausgeführt, aber das ist eine weitere Folgerung dieser Überlegungen, dass wir die Theorien dann gleichsam als Mittel einsetzen können der Weltveränderung, die von Böhme und anderen ausgearbeitete Theorie der Finalisierung der Wissenschaft knüpft daran an. Und auch Konzeptionen der Technowissenschaft können daran ansetzen. Wenn man das nämlich dann verallgemeinert, könnte man sagen, irgendwann haben wir das theoretisch im Großen raus. Da tut sich nicht mehr viel dann. Vielleicht hier und da noch eine Vereinheitlichung, aber ansonsten ist die Sache gelaufen und wir müssen uns ums Praktische kümmern. Und wenn man die Entwicklung der Naturwissenschaften im letzten Jahrhundert betrachtet, ist wirklich frappierend, wie wenig grundlegend neue Konzeptionen auf den innovativen Prozess gewirkt haben und wie hoch der Anteil an Detailforschung, Umsetzung, Anwendung gewesen ist. Sehr erstaunlich. Auch in der Wissenschaftsphilosophie hat man noch in der ersten Hälfte gedacht, große Revolutionen sind bedeutend für den Fortschritt, aber es hat gar keine mehr gegeben, beziehungsweise man muss sehr suchen, um eine zu finden. Und da, glaube ich, kann man bei Heisenberg noch den ein oder anderen Ansatz finden. Ich halte mich zurück, also das reicht ja aber auch schon. Ne?
Also ich möchte meinem Vorredner beipflichten. Ich habe auch das Gefühl, dass die Bedeutung Heisenbergs für die Philosophie, also ich traue mich das eigentlich gar nicht zu sagen, ich bin kein Philosoph, aber doch eher überschätzt wird. Ich bin darüber hinaus auch der Meinung, dass er in diesem Spannungsfeld Pluralismus und vereinheitlichte Theorie, pluralistische Sichtweise, vereinheitlichte Theorie, doch eher auf der Seite derjenigen steht, die versuchen, eine einheitliche Theorie zu finden, auf der Seite der Reduktionisten. Hingegen, ich räume ein, vieles von ihm, was er gemacht hat, hat eine riesengroße Suggestivkraft. Und natürlich, das fängt dann so an, Sie sprachen davon, von seinen Symmetrien, wo er versuchte, also die platonischen Ideen weiterzuentwickeln. Aber damit ist er letzten Endes, müsste man eigentlich heute sagen, wenn man sich die modernen Theorien, physikalischen Theorien anschaut, nicht durchgekommen. Ein Beispiel dafür möchte ich anführen, dass er doch sehr auf der Seite der Sucher nach einer vereinheitlichen Theorie ist. Als Beispiel möchte ich etwas anführen, womit er auch gescheitert ist. Also er hat Mitte der 50er Jahre sogar also die sogenannte Weltformel versucht zu formulieren. Das stand dann in der New York Times. Und selbst ein Freund von ihm, ein großer Wissenschaftler wie Wolfgang Pauli, hat ihm sofort vehement widersprochen. Auch vielleicht symbolisiert in einem Bild, was Pauli in einem Brief mal geschickt hat, wo er also auf einem weißen Papier so ein Rechteck, einen Rahmen gemalt hat und darunter geschrieben hat auf Englisch: "This is to show that I can paint like Tizian, only technical details are missing." Und damit hat Pauli vollständig recht gehabt. Ich denke, dass die Gefahr, von der Herr Nordmann Sie vorhin sprachen, dass also die Unbestimmtheitsrelation und diese Dinge, dass das also überschätzt wird und zu Unrecht in weitere Bereiche hineingetragen wird, diese Gefahr ist riesengroß. Und da sollten wir sehr sorgfältig hinschauen. Wenn wir nach einer Revolution heute suchen, dann ist das eine in der Physik, die nach meiner Meinung vielleicht schon eher das Zeug hätte, verallgemeinert zu werden, dann ist das eine Revolution, die später stattfand, die übrigens auch wieder eine Entwicklung der Physik weg von der Quantenphysik auch in die klassische Physik übrigens bedeutet. Das ist die Entwicklung der nichtlinearen Dynamik. Ja, auch Herr Böhme, der vor einigen Wochen hier sprach, zitierte unter anderem die Arbeiten von Jan Schmidt, ja, der also genau dieses Thema zu seinem Untersuchungsgegenstand machte. Ja, und da befinden wir uns, also dann brauchen wir über diese Quantenphysik, die ja im Grunde Teil der modernen Physik ist und auch in der Tradition der Entwicklung der klassischen Physik steht, gar nicht mehr so viel zu reden. Ja. Es gibt eine nachmoderne Physik, die sich später entwickelt hat.
Ja, Schwer darauf zu antworten, weil zum Teil bestätigen Sie gewissermaßen Heisenberg, indem Sie sagen, es gibt also konzeptionelle Änderungen nach moderner Physik. Ne? Das wäre also gewissermaßen ein neues Paradigma. Das liegt ja, also wenn Sie Jan Schmidts Arbeiten anführen, ganz in der Linie dieses Kuhnschen Entwicklungsmodells. Also Schmidt würde ja sein Nachmoderne als eben neues ja, auch als Bruch beschreiben, also eine neue Konzeption. Und das würde nur diese Sichtweise bestätigen. Und ich kann das nur noch einmal wiederholen, die Reflexion auf die Frage, wie entwickelt sich die jetzt naturwissenschaftliche Erkenntnis, ist es ein kontinuierlicher akkumulativer Prozess oder sind es diskontinuierliche Erkenntnisbrüche? Das halte ich für eine veritative Fragestellung, veritable Fragestellung. Und da finde ich, die geht auf Heisenberg zurück. Das darf man nicht unterschätzen. Und er ist, da würde ich sagen, eher unterschätzt worden. Andererseits ist natürlich das philosophische Potenzial von Physikern, also wie soll ich sagen, auch nur begrenzt. Ich meine, insofern soll man eben die Erwartungen nicht so hoch stecken. Aber vergleicht man es wiederum mit der Entwicklung der Philosophie, finde ich, lohnt es sich noch bei Ihnen mal hineinzuschauen.
Ja, das wäre vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema, die gegenseitigen Affizierungen sich genauer anzugucken. Aber Wolfgang, bitte.
Also ich bin immer so ein bisschen irritiert, also nicht so sehr über das, was Sie erzählt haben, sondern ich mich freue, dass ich erinnere, was ich von Heisenberg gelesen habe. Da ist mir eigentlich immer so gegangen, dass diese Ideen über die abgeschlossenen Theorien, wirklich die Sternberg aufgegriffen haben, meiner Meinung nach unnötig. Und die Idee, dass es vielleicht doch eine vereinheitliche Theorie geben könnte, man findet da eigentlich nicht so furchtbar viele Ausführungen bei den Texten.
Das stimmt, ja.
Sehr interpretationsfähig und auch ist notwendig, das zu interpretieren, das mit Inhalt zu füllen. Und dann sehe ich eigentlich immer noch, Sie haben es ja im Grunde gesagt, aber diese beiden Ideen sind nicht kompatibel miteinander. Schlicht nicht kompatibel. Wie soll das gehen, dass man einerseits an abgeschlossenen Theorien glaubt,
ja,
und sagt, sind eigentlich nicht mehr verbesserbar durch kleine Änderungen,
ja,
und sagt, wir haben vielleicht verschiedene Blickrichtungen auf die Wirklichkeit der Natur,
ja,
und vielleicht gibt es noch die Supertheorie, die darüber steht. Das kann ja nicht sein. Es gibt ja auch Leute, also auch so Zwitterwesen wie der Peter Mittelstädt, die dann versucht haben nachzuweisen, den zweiten Gedanken, dass die Begrifflichkeiten sich in den Fortentwicklungen der theoretischen Ansätze so mittransformieren, dass mit den Begriffen der allgemeinen Relativitätstheorie lässt sich nicht mehr nur Physik machen und umgekehrt. Also das ist sowieso Keimzellen, die einfach immer größer werden und immer die kleinere Theorie wird umhüllt von der Größe und fast immer die mehr Wirklichkeitsbereiche erfasst und mehr theoretisches Geschütz auffahren kann. Das kann ja so nicht stimmen, das sagt ja Heisenberg selbst. Und das Wandern von der einen Schale zur nächsten ist fast nicht möglich. Das Bleiben verschiedene Blickrichtungen, auch verschiedene Phänomengruppen. Und dann darauf zu hoffen, dass dann noch die einheitliche Theorie geben kann, das macht dann den Sprung in eine völlig andere Möglichkeit, sich wissenschaftlich der Wirklichkeit zu nähern, die für mich nicht begreiflich ist. Also beide sind gleichzeitig nicht eigentlich aufrechterhaltbar. Dann müsste ich im Grunde entscheiden. Und dann liegt es doch eher so, ist es naheliegender zu sagen, dieses facettenreiche Bild, was im Grunde der Heisenberg ja andeutet,
ja,
das könnte man fortschreiben. Das würde gehen, dann würde Heisenberg vielleicht wirklich so Urvater dieser, ja, dieser, wie Nancy Cartwright und andere Leute können wir vielleicht dann nennen, die einfach davon ausgehen, dass auch die Physik dann gar nicht zum Abschluss kommen kann und braucht. Oder auch die Naturwissenschaft kann nicht und muss auch nicht zum Abschluss kommen. Das wird man irgendwie verstehen, aber das zweite Bild noch gleichzeitig aufrechterhalten, scheint mir irgendwie unschlüssig zu sein.
Ja, ich finde das falsch, sich im Denken vor die Alternative stellen zu müssen und sich zu entscheiden. Ich finde, das ist eine große Einschränkung unserer Möglichkeiten. Und es ist für mich klar, dass ein radikaler Pluralismus, Facettenreichtum, fragmentierte Weltauffassung, etwas höchst Unbefriedigendes haben muss, weil wir nämlich erstmal aus einer anderen Tradition kommen. Und wer meint, na, das ist jetzt in Ordnung, dem glaube ich das nicht recht. Und das sieht man ja auch, dass die Hoffnungen auf Einheit in der Wissenschaft längst nicht begraben sind. Also wo es Zusammenhänge gibt, greift man die auf. Das ist, glaube ich, schon nicht abgeschlossen. Und ob die Einheit eben ein Reduktionismus ist oder gleichsam die Vielfalt erklärt, ohne sie einfach jetzt zu reproduzieren, das ist offen. Also ich möchte das nicht ausschließen, dass es beide Möglichkeiten gibt. Und das Spannende bei Heisenberg finde ich, dass diese Situation ungeklärt bleibt. Aber Sie haben recht, es geht über Andeutungen häufig nicht hinaus. Es ist keine elaborierte Philosophie, aber das teilt er mit allen Physikern. Das ist bei niemandem anders. Und wo es anders ist, da kommt auch nicht mehr viel bei raus. Also das liegt einfach daran, dass das nicht ihre Hauptsache ist.
Jetzt hat sich zwei so etwas eher unbestimmte Wortmeldungen da in dem Bereich. Das hat sich aber offensichtlich, nein, da ist niemand. Doch, ja, bitte.
Also ich wollte nur einfach eine Informationsfrage stellen. Den Herrn, der da vorher gesagt hat, habe ich es aus meiner Schulzeit, weil ich auch zum Buch war, das ist auch in Erinnerung, Heisenberg vor der Hafen mit der Weltform. Er hat aber lang genug gelebt, dass er mitgekriegt hat, wie das in der Physik weitergegangen ist mit Kosmologie und Elementarteilchenphysik. Und dann habe ich da so gehört, dass er sich dazu geäußert hat, zwar falsch, aber er hat sich dazu geäußert. Von Heisenberg habe ich da überhaupt keine Idee. Und ich frage nur, weil Sie gesagt haben, Sie haben das alles gelesen, hat er sich dazu geäußert, wie die Physik weitergegangen ist und wie hat er das eingeordnet, was er da, was Sie erzählt haben, wie passt das zu dem, wie die Physik dann theoretisch und
Erkenntnisse. Ja, er war enttäuscht, dass er so wenig Unterstützung findet und hat sich nicht recht überzeugen lassen, dass er einen Fehler gemacht hat. Insofern hat er an seiner Formel festgehalten und fand, dass diese Entwicklung, die gerade dann ja aufkam, mit einer elementaristischen Betrachtungsweise nicht richtig. Aber also insofern gibt es eine ähnliche Reaktion wie bei, jetzt mal ganz grob gesprochen, wie bei Einstein oder auch schon bei Planck man das sehen konnte. Das ist eben auch wiederum selbst angewandte Theorie. Ich meine, das ist ein anderes Paradigma gewesen, das hat er nicht mehr verarbeiten können, könnte man sagen. Also insofern ist das ähnlich.
Ja, weil wir heute so viel Zeit zu diskutieren hatten, sind wir eigentlich auf die Grundfrage dieser Vorlesung ja sehr schön eingegangen und können jetzt nochmal also vielleicht so Richtung Abschluss hin auch nochmal die Grundfrage nochmal stellen. Es geht ja um das Verhältnis von Naturforschung und Philosophie. Und es ist sicher richtig, dass wir diese Vorlesung ja nicht machten mit der Erwartung jetzt von den Naturwissenschaftlern, sagen wir mal, in der philosophischen Bildung irgendwie so viel weitergebracht zu werden oder zu sehen, ob jetzt hier also der philosophische Diskurs sehr stark avanciert wird, sondern es geht ja tatsächlich ganz stark um die Frage, was ist eigentlich das Wechselverhältnis? Nein. Und warum sozusagen müssen vielleicht Naturforscher oder vielleicht Naturforscher einer gewissen Art philosophieren? Und welche Rolle spielt das eigentlich in deren Werk? Es ist ja natürlich eine grundsätzliche Frage, ob das für diese Technowissenschaften, die im Anwendungszusammenhang arbeiten, noch gilt. Aber für die Art von Wissenschaftlerfigur, wie sie heute erscheint, wurde ja auch öfter bezogen auf andere philosophierende Physiker und die große Tradition, die sie bedeuten. Aber jetzt hast du ja selbst auch zwei Alternativen, oder ich sehe hier zwei Alternativen. Du hast selbst in den Raum gestellt, hier kommt die große naturwissenschaftliche Revolution, ein wahnsinniger Bruch im Denken durch Relativitätstheorie und Quantenphysik. Und wir müssen jetzt Wem wir hinterherkommen. Und das ist ja vielleicht ein Motiv für das Philosophieren. Also dem, das sozusagen irgendwie gedanklich einzuholen, was da eigentlich in der Physik passiert ist. Und dann kann man vielleicht ja auch feststellen, dass das auch tatsächlich ein Einholen, auch ein Rückholen ist. Vielleicht ein Rückholen in familiäre, bekannte Muster. Also zum Beispiel der Platonismus, sagen wir, wiederentdeckt als ein Referenzpunkt, als ein Rahmen. Das wäre so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, ja, es ist ja überhaupt erst das Philosophische, der philosophische Impuls, die philosophische Intuition, die Heisenberg auch vielleicht von der einen Theorie zur nächsten bis hin zur Weltformel führt, also die Philosophie als Heuristik. Und die dritte Möglichkeit wäre eben, die das eben auch in diesen Debatten, also darauf, du hast kurz Quantum Dialog angeführt von Arabella, das Buch, aber das, wenn man jetzt überlegt, was ist denn die Interpretation der Quantenphysik, wie soll der eigentlich, also auch Physik intern uns sozusagen klar machen über das, was wir geleistet haben, welchen Wirklichkeits- und Wahrheitsanspruch kann eigentlich die Physik formulieren, dass da dann auch unterschiedliche, immer auch philosophische Positionen geltend gemacht werden. Das heißt, dass also in einer wissenschaftlichen Kontroverse, auch wenn es um Sachen geht, sagt es eigentlich immer implizit auch um Vorstellungen davon geht, was ist Physik überhaupt, was kann Wissenschaft überhaupt, wo sind die Grenzen des Wissens und so weiter. Das wären ja sozusagen drei verschiedene Modelle, wie Physik und Philosophie doch ganz eng aufeinander bezogen sind und warum die Leute immer, also unsere jedenfalls hier in der Vorlesungsreihe Wissenschaftler, immer wieder aufs Philosophieren zurückkommen. Also,
Ja, da kann man bei Heisenberg ganz großer Bestimmtheit sagen, dass ihn die Philosophie nicht zu seinen Innovationen gebracht hat. Also er, soweit man das heute historisch erforscht hat, ist er nicht durch philosophische Gedanken auf die Matrizenmechanik gekommen. Er galt unter seinen Kollegen als höchst unphilosophischer Kopf. Er war äußerst begabt, nicht übermäßig, aber doch sehr begabt für Physik und Mathematik. Also mit jungen Jahren ist er sehr da aufgeschossen, kannte sich bestens in der Materie aus. Also die Situation, um das nur ganz kurz zu sagen, bestand darin, dass Experimente durchgeführt werden konnten in sehr großer Anzahl, die physikalisch, theoretisch nicht zu erklären waren. Also hauptsächlich die Spektraluntersuchungen durch immer bessere Beugungsgitter, immer mehr Materialien, die man untersucht hat, brachten diese Linienspektren zustande und die physikalischen Theorien konnten das einfach nicht reproduzieren, die sind gescheitert. Und das kannte er in- und auswendig. Also er wusste haargenau, was hat man bisher berechnet, was nicht. Und insofern war er physikalisch äußerst versiert. Und in dieser Situation hat er einfach durch Probieren von Formeln und er wusste, welche man schon ausgetestet hat und nicht, hat er gewissermaßen eine rausgekriegt, ohne selbst zu wissen genau, warum nun die. Und es ist sehr interessant in dem Papier, was er dann veröffentlicht, gibt es einen sozusagen philosophischen Input auf einmal. Und das muss also in den letzten Monaten oder Wochen, Tagen der Formulierung mit hineingekommen sein erst. Und die meisten Historiker nehmen an, dass dieser philosophische Input reinen Rechtfertigungscharakter hatte. Also um seine Theorie besser zu verkaufen, hat er noch ein bisschen Philosophie draus gemacht. Er hat das nämlich als Positivismus dargestellt. Und er wusste, dass sehr viele Kollegen positivistisch eingestellt gewesen sind. Aber er ist wahrscheinlich nicht durch den Positivismus auf diese Sache gekommen. Das ist so eine grobe Verortung. Andererseits gab es natürlich ständig Gespräche auch mit philosophischem Inhalt, an denen er teilgenommen hat. Und die mögen auch gerade einen philosophisch Ungebildeten enorm beeindruckt haben. Also insofern kann das auch, also zum Beispiel Einstein hat ihn schwer beeindruckt mit seinem Positivismus. Aber das war erst nach der Matrizenmechanik und das wäre eine Möglichkeit, sich die Unbestimmtheitsrelation philosophisch zu erklären.
Entschuldigung, wenn ich vielleicht jetzt zu dem Punkt doch noch auch etwas sage. Also, ich persönlich finde, dass also ich selbst bin Physiker, ja, und habe mich für Philosophie seit meiner Schulzeit genauso interessiert wie für die Physik. Ja, und für mich gehören diese beiden Dinge im Denken ganz, ganz eng zusammen. Also ein bisschen scherzhaft, so aus der Menge zu sagen, würde ich mal sagen, die Physik ist ein Teil der Philosophie, sagen wir die Philosophie der einfach lösbaren Probleme. Ja, einen Fehler macht man nur oder gefährlich wird es nur dann, wenn man sozusagen Erkenntnisse aus der Philosophie der einfach lösbaren Probleme auf den großen Bereich der Philosophie zu schnell versucht zu übertragen. Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Ja, aber ich denke, es ist genau richtig, sozusagen, also diese beiden Pole, die Physik und die Philosophie, zusammenzunehmen. Ja, und sie gehören auch zusammen. Ich meine, problematisch, weil wenn wir überlegen, wofür interessieren sich Physiker oder im statistischen Mittel, möglicherweise, ich weiß nicht, ich sage das jetzt einfach mal so, hat es mal eine Zeit gegeben, vielleicht die Zeit Heisenbergs, so ein bisschen sozusagen sind wir immer noch in der Zeit, wo die meisten Physiker sich eher für Philosophie interessiert haben. Heute interessiert sich die Mehrzahl der Physiker vielleicht mehr für, na, Sie wissen schon, oder ich denke, vielleicht fürs Geldverdienen, also für die Wirtschaftslehre, für die Betriebswirtschaftslehre, bestenfalls für die Politik. Ja? Und was Heisenberg betrifft, würde ich mal denken, Sie sagen also, die Philosophie hat ihm nicht dazu verholfen, seine Matrizenmechanik zu formulieren. Aber ich würde mal sagen, sein Interesse für die Philosophie oder eben die Philosophie hat seinen Charakter geprägt, seine Persönlichkeit geprägt, hat ihn befähigt, in einer bestimmten Weise, vielleicht mit einer bestimmten Muße, gleichzeitig mit einer bestimmten Beharrlichkeit, mit einer bestimmten Geisteshaltung, mit einer bestimmten seelischen Haltung an die Dinge ranzugehen und ihn deshalb auf eine sehr indirekte Weise ihm dann doch geholfen in seinen wissenschaftlichen Arbeiten.
Ja, ich wollte sagen, dass Heisenberg ein sehr begabter Mensch gewesen ist und man staunt, was alles in seinem Kopf hineinpasst. Und ich habe ja hier auch eine Liste gehabt seiner Innovationen, außer der Quantenmechanik, die ich da so abgelesen habe. Das ist alles schon wirklich beeindruckend, allein schon in physikalischer Hinsicht. Und also ich würde selbst sagen, dass die Philosophie einen wirklich auch später dem im Verhältnis nahe einen geringen Teil ausgemacht hat. Also man sieht das auch an seiner Bibliothek. Es stehen nur Bücher, sollen nur Bücher drin gestanden haben, die er geschenkt bekommen hat. Häufig nicht ausgepackt. Es gibt kein, es ist wahrscheinlich nicht so wie bei Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Herr Schiemann, das war die schönste Frage.